Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Es ist Donnerstagnachmittag, 15 Uhr, und wir nehmen die 85. Folge unseres Politik-Podcasts auf. Die ganze Welt schaut nach Hanoi. Wir bleiben in Europa. Im Hauptstadtstudio in Brüssel sitzen
Theo Geers
und Stefan Detjen. Und wir haben uns zusammengeschaltet mit in Brüssel unserer Korrespondentin
Bettina Klein
und in Paris
der Korrespondent des Deutschlandfunks Jürgen König.
Hallo Jürgen, hallo Bettina.
Hallo.
Wir wollten uns nämlich vornehmen, während alle über das Gipfeltreffen von Trump und Kim und Erfolg oder Misserfolg, Scheitern sprechen, über Europa zu sprechen. Welche Rolle spielt eigentlich Europa als Akteur auf der internationalen Bühne? Und wir kamen hier im Flurgespräch letztlich drauf zu sagen, wir müssen nochmal nachgehen, wie das jetzt eigentlich insbesondere um Deutschland und Frankreich bestellt ist. Deutschland und Frankreich, die deutsch-französische Achse im Zentrum der Europäischen Union. Uns ist aufgefallen, es gab eine ganze Reihe von Ereignissen, angefangen am Januar, Jürgen, ich glaube 22. Januar war das, oder?
Vertrag von Aachen? Der Tag des Élysée-Vertrags, genau.
Du hast das beobachtet in Aachen, diesen großen symbolischen deutsch-französischen Schulterschluss. Dann kurze Zeit drauf, sowas wie der Showstopper. Ich frage mal, wann war das? Das war ein paar Tage später, die Kehrtwende der Franzosen oder die Haltungswechsel der Franzosen im Streit um Nord Stream. Anfang Februar,
Theo? Das war so um den 10. Februar rum, glaube ich.
Also um den 10. Februar, ganz genau.
Ganz plötzlich aus heiterem Himmel und für alle überraschend, vor allem uns für uns hier in Berlin,
dass dröseln die Franzosen
da plötzlich den Stöpsel zogen.
Dröseln wir gleich noch auf und dann kommt in diese Reihe von Ereignissen, auf die wir zurückgeschaut haben, auch noch die Sicherheitskonferenz, Bettina, wo du warst, die ja eigentlich auch eine Demonstration deutsch-französischer Gemeinsamkeit sein wollte.
Ja, und wurde da nicht ganz so, weil wenige Tage zuvor, und zwar justament in den Tagen, als dieser Schwenk Frankreichs in Sachen Gasrichtlinie und Nord Stream 2 an die Oberfläche kam, wurde auch gemeldet, Emmanuel Macron hat seinen Auftritt in München abgesagt, den er sehr lange Wolfgang Ischinger zugesagt hatte, der sich versprochen hatte, einen gemeinsamen Auftritt, deutsche Kanzlerin, französischer Präsident, wurde nichts. Wir haben dann alle etwas geschmunzelt, als Wolfgang Ischinger stattdessen in einem blauen Hoodie, in einem Kapuzenpullover mit goldenen Europastern auf die Bühne kam. Und ich muss mal sagen, das war wirklich bemerkenswert in einem Setting, wo einfach alle in Anzug und Krawatte da sitzen. Also er hat ja versuchen wollen,
die europäische... Ischinger, muss man noch mal sagen, der Meister, der Chef, Direktor, wie heißt der eigentlich,
jawohl,
Generalsekretär
Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz. Genau, Leiter oder Vorsitzender. Und ihm war es ja sehr daran gelegen, europäische Stärke zu demonstrieren. Und das war eben die Hoffnung zusammen mit Macron und Merkel. Er hat am Ende gesagt, the European Union is still alive and kicking. Und natürlich ist sie lebendig. Aber auf jeden Fall hat man noch gemerkt, was für ein enormer Verantwortungs- und Entscheidungsdruck auf Europa lastet. Und nicht in jeder Hinsicht ist man darauf eingestellt und vorbereitet. Und Europa soll eine große Rolle spielen, aber so weit sind wir noch nicht.
Ja, und wir sind aber immer noch nicht ganz am Ende mit der, das muss ich jetzt sozusagen noch am Anfang einführen, mit der Reihe von Ereignissen, die dann auch dazu führt, warum wir gesagt haben, da müssen wir mal drüber sprechen. Denn jetzt in dieser Woche eben wieder, das kannst du dann erzählen, gleich noch Jürgen, treffen Merkel mit Macron in Paris. Und das war dann eigentlich so eine typische Situation hier bei uns im Hauptstadtstudio. Wir stehen zusammen, haben heute hier eigentlich gar keinen aktuellen Anlass darüber zu sprechen. Heute passiert nichts, aber es war sozusagen dieser Moment, wo wir gesagt haben, das müssen wir bilanzieren, was nun eigentlich los ist mit diesen deutsch-französischen Beziehungen.
Ja, und ich würde ja jetzt mal sagen, vielleicht fangen wir mal mit diesem Thema Münchner Sicherheitskonferenz an, weil das gerade so, das schwang, ich fühle mich da jetzt vom Herzen her als Franzose, es schwang jetzt ein leiser Vorwurf daraus, dass du, Bettina, sagtest, nein, dass Macron eben nicht gekommen sei. Und man hat natürlich das sofort seinerzeit auf die Differenzen, den Krach, die Komplikationen, je nachdem, wie man das benennen will, wegen dieser Nord Stream 2 Geschichte gesehen, dass die Franzosen sich plötzlich geäußert haben, gesagt haben, wir werden gegen diese neue EU-Gasrichtlinie stimmen. Da gab es also affrontative Situation. Und dann kam die Absage für München und da haben alle gesagt, der Macron will die Merkel nicht mehr treffen und so weiter. Und der Präsident hier hat das offiziell begründet, er müsse sich um die Innenpolitik kümmern. Heißt im Klartext, wegen der Gelbwestenbewegung steht hier sozusagen die Hütte in Flammen und da kann ich nicht weg. Das hat man, soweit ich das aus der deutschen Presse verfolgen konnte, in Deutschland nicht wirklich geglaubt. Ich glaube aber, dass das im Grunde wirklich der Kern war. Es ging Macron nicht darum, die Bundeskanzlerin partout nicht zu treffen, sondern er wollte ganz dezidiert in Frankreich Bilder vermeiden, zu Zeiten, da sozusagen das Volk auf die Barrikaden geht, das Volk als Gelbwestenbewegung sozusagen vertreten durch dieselbe. Er wollte keine Bilder hier im Fernsehen haben, die ihn zeigen, ja, also vor einer grandiosen Naturkulisse, in luxuriösen Hotelambiente, in hochmögendem Ton, die Europa, wenn nicht die Weltpolitik erklären. Diese Bilder, das war Macrons Kalkül, hätten ihm in Frankreich sozusagen, wären ihm als schallende Ohrfeige zurückgegeben worden. So nach dem Motto, hier dein eigenes Haus brennt und du kümmerst dich nicht drum. Diese Bilder wollte er vermeiden. Das war seine ganz bestimmte Sorge. Das wird aus dem Élysée so kolportiert. Ich halte es auch für absolut stichhaltig. Ob es berechtigt war oder so, weiß ich nicht. Aber Macron hatte auf jeden Fall das Gefühl, ich kann hier jetzt nicht weg. Er hatte auch seinen Grand Débat, diese große nationale Debatte im Gange. Er hätte problemlos von den reinen Terminen hier, glaube ich, nach München fliegen können. Das ist von Paris aus jetzt nicht so weit wie meinetwegen nach Buenos Aires. Aber er wollte eben partout diese Bilder vermeiden. Macron, der Europa, der Weltpolitiker, der sich um sein eigenes Land nicht kümmert. Das, glaube ich, war der Hintergrund.
Also das war erstens gar nicht als Vorwurf natürlich von mir gemeint. Und
nein,
ich glaube auch, das ist sicherlich auch so aufgenommen worden. Es waren strikt innenpolitische Motive. So hat es Wolfgang Ischinger ja auch sofort dargestellt. Was ich nur fand, und ich habe so auch kommentiert übrigens, ich fand, es war schon auch ein Symbol an sich. Du sagst ja selber, in anderen Zeiten möglicherweise hätte er es für wichtiger gefunden, sich mit der deutschen Kanzlerin zu zeigen. Und die paar Stunden hätte er sicherlich auch gefunden. Also man hätte es ja auch so interpretieren können, vielleicht ist die deutsch-französische Achse auch stark genug. Vielleicht braucht es auch im Augenblick viel mehr andere Ansätze. Denn mit der deutsch-französischen Achse alleine werden wir die vielen vielfältigen Probleme in Europa allein nicht lösen können. Also deswegen war das wirklich ein interessanter Auftritt. Macron war nicht da, dafür Ischinger im Kapuzenpulli. Die Welt verändert sich, die Dynamik verändert sich auch in Europa.
Aber ich glaube, aus Berliner Perspektive nochmal betrachtet, muss man das so sehen, dass das, glaube ich, eine Zeit war, wo wir in der Tat die deutsch-französischen Beziehungen sozusagen im Brennglas gesehen haben und wo wir gesehen haben, diese großartige Inszenierung in Aachen, der deutsch-französische Vertrag mit all seinen Versprechungen, mit all seinen Ankündigungen, mit dem Inszenatorischen auch, was da auf die Bühne gestellt worden ist. Und wir hatten dann, oder hier war eine Stimmung, wo man, als dann wenige Tage später eben diese kritische Haltung der Franzosen zu Nord Stream kam, wo wir das Gefühl hatten, jetzt fällt da die Maske dieser Inszenierung denen vom Gesicht. Jetzt sehen wir, wie das wirklich bestellt ist. Und auch das hatte ja wieder, das darf man überhaupt nicht vergessen, wenn wir über Deutschland-Frankreich sprechen, einen langen Vorlauf, der dann zurückgeht bis zur Wahl Macrons und dann seiner großen Europa-Initiative, Initiative pour l'Europe, aus dem, ich glaube, September 2017, als er diese große Rede hält und dann so lange das Gefühl entsteht, Deutschland lässt ihn am ausgestreckten Arm verhungern. Und das geht ja so weit, dass wir hier auch die Kritik hören, auch sie in der deutschen Innenpolitik erhoben wird, dass die deutsche Regierung mit dran schuld sei, dass Macron jetzt innenpolitisch so Schwierigkeiten hat, quasi mit in die Haftung genommen wird für die Gelbwestenbewegung. Und wir hören von der Opposition, wenn die Merkel den Macron mal ordentlich unterstützt hätte in seinen europäischen Bemühungen, dann wäre das in Frankreich nicht in diese Schwierigkeiten gekommen. Jürgen, wie sieht das aus Frankreich aus?
Also zunächst mal, du sagtest eben, Stefan, plötzlich hätten die Franzosen ihre Bedenken gezeigt, da sei eine Maske fallen gelassen worden. Das klingt so nach einer Kehrtwende. Und ich glaube, dieser Eindruck ist falsch. Es gab keine Kehrtwende Macrons. Stimmen aus dem Élysée, Berater Macrons, lassen inzwischen relativ unumwunden durchblicken, dass es schon im November 2017, als diese neue EU-Gasrichtlinie gerade als Vorlage auf dem Tisch war, dass schon da Macron die Bundeskanzlerin mehrmals gewarnt hat, gesagt hat, Nord Stream 2 könnte die Spaltung der EU voranbringen. Er hat an die Bedenken der baltischen Staaten plus Polen, Tschechien, Slowakei, sie alle haben ja die Gaspipeline abgelehnt. Frankreich hat diese Bedenken immer wahrgenommen. Macron ist grundsätzlich extrem misstrauisch der russischen Politik gegenüber. Auch das waren Beweggründe für seine Haltung zu Nord Stream 2. Macron hat zum Beispiel offen gesagt, Putins Ziel sei es, die EU zu spalten. Das hat, glaube ich, so noch keiner in dieser Offenheit gesagt. Also er wollte unbedingt die Bundesrepublik sozusagen warnen vor diesem Projekt. Ja. Dass Frankreich sich dann offen gegen die ursprünglich vorgesehene EU-Gasrichtlinie gestellt hat, also wie du es gesagt hast, die Maske hat fallen lassen. Das bedeutet keine Kehrtwende. Man hat lediglich dann keine Rücksicht mehr auf die deutsche Seite genommen, um sie zu dem Kompromiss zu bewegen, zu dem es dann ja auch gekommen ist. Also eine Regelung Nord Stream 2, die jetzt europäisch reguliert werden soll, damit Russland diese Pipeline eben nicht als Druckmittel gegen Europa einsetzen kann.
Aber Jürgen, darf ich noch mal nachfragen, Kat? Was ist aus deiner Sicht dran an diesen noch viel weiterreichenden Vorwürfen, dass die deutsch-französische Gemeinschaft eigentlich deswegen zerbrochen ist, weil Macron nicht genügend Unterstützung aus Berlin bei seiner europäischen Initiative bekommen hat?
Also ich glaube, die Prämisse ist falsch. Die deutsch-französische Gemeinschaft ist nicht zerbrochen, überhaupt nicht. Natürlich hat die das alle hier teilweise richtig sehr genervt. Das fing schon damit an, dass die deutsche Regierungsbildung so lange auf sich hat warten lassen. Immerhin hat Macron dann die Regierung bekommen, die er wollte, nämlich eine große Koalition unter Führung der Bundeskanzlerin Merkel. Macron hat immer wieder gesagt, dass Deutschland und Frankreich voneinander abhängig seien. Und das hat er wirklich mehrfach so gesagt, vollkommen abhängig. Und ich glaube, er meint das ganz ernst. Insofern kann man nicht sagen, die deutsch-französische Gemeinschaft ist nicht mehr existent oder so. Es gibt da sehr, sehr viele Probleme. Es gibt auch nach wie vor große Meinungsverschiedenheiten. Wenngleich man auch sagen muss, es hat auch wirklich viele gute Kompromisslösungen gegeben. Also wenn ich nur mal als Stichwort nenne, dieses deutsch-französische Kompromisspapier zum Thema Eurozonenbudget, jetzt in den letzten Tagen veröffentlicht, da hat Frankreich deutlich nachgegeben. Beim Thema Nord Stream hat man dann in Windeseile eine Kompromisslösung gefunden, die ich eben skizziert habe. Da wiederum hat Deutschland sozusagen nachgegeben. Die Kanzlerin sagte gestern, als sie hier in Paris war, man stünde in einem wirklichen Austausch. Macron sagte, Deutschland und Frankreich seien zwei besondere Akteure, die sich immer näher kommen und sich immer besser koordinieren. Das Zeichen dahinter, glaube ich, sollte sein, die Mechanismen der Zusammenarbeit, also der gegenseitigen Abstimmung, es gibt sie und sie funktionieren. Und das glaube ich auch wenn man so eine Achse Peter Altmaier, Bruno Le Maire, die beiden Wirtschaftsminister nimmt, die viel zusammen ausgearbeitet haben, gedacht haben. Bruno Le Maire ist in vielem bei diesem Papier zum Eurozonenbudget der Vorgabe des deutschen Finanzministers Olaf Scholz gefolgt. Also es gibt auf der Arbeitsebene sehr, sehr viele Kontakte und man soll diese symbolischen Geschichten mit diesen beiden Galionsfiguren Merkel und Macron, die im Übrigen immer noch, wie es hier heißt, auch das halte ich, sagen wir mal, nicht für sehr übertrieben, täglich miteinander telefonieren. Also diese Achse, es gibt sie und beide wissen, dass sie aufeinander angewiesen sind.
Vielleicht noch kurz aus Brüsseler Sicht, Jürgen, ich würde dir dadurch wirklich grundsätzlich auch zustimmen. Es geht hier weiter, auch im Grundsatz allgemein läuft es ganz gut, vor allen Dingen auch im Vergleich zu früheren Präsidenten. Also die beiden haben offensichtlich auch eine gute, da stimmt die Chemie einfach, das kann man an manchen Bildern ja auch ganz gut erkennen. Dennoch finde ich es interessant, du hast es ja auch angedeutet, sozusagen wie lange Frankreich schon seine Zweifel im Punkto Nord Stream geäußert hat, auch Deutschland gegenüber geäußert hat. Und da fand ich es einfach nochmal interessant, eine neue Variante des deutsch-französischen Motors, so ähnlich hat es auch Norbert Röttgen damals formuliert, dass quasi Frankreich zwingt, die europäische Einheit über deutsche Interessen zu stellen. Das stimmt so hundertprozentig nicht, weil Deutschland hat ja auch seinen Willen zum Teil zumindest bekommen. Aber das war doch an diesem Tag relativ klar, dass es auf Frankreichs Druck passiert ist. Deutschland musste jetzt einer Gasrichtlinie zustimmen. Und das finde ich auch nochmal einen interessanten Aspekt und eine neue Dynamik in diesem deutsch-französischen Verhältnis.
Ja, und das wurde natürlich in Frankreich auch entsprechend dargestellt, dass eben Frankreich sehr wohl in der Lage ist, sich auch über die Interessen Deutschlands hinwegzusetzen, beziehungsweise die Deutschen in Kompromisslösungen hineinzuzwingen. Ja. Theo, wir haben dich jetzt schon mehrfach unterbrochen.
Ja, ich komme gar nicht zu Wort, aber das ist jetzt, ich fand es jetzt auch sehr spannend, wie ihr das auseinanderziseliert habt. Ich wollte eigentlich nur einwerfen, dass wir natürlich jetzt seit Aachen auch ein paar Wochen hatten, wo es, ich sag mal, ziemlich raues Wetter gab zwischen Deutschland und Frankreich. Nicht nur bei Nord Stream 2, nicht nur beim Eurozonenbudget, wo man dann am Ende die Kühe vom Eis bekommen hat. Aber es gibt ja noch andere Gebiete, nehmen wir das Thema Rüstungsexporte. Da ist natürlich auch ein gewisser Unmut über uns Deutsche zu spüren in Frankreich, vor allem noch mehr in England. Ja, ich meine, ein gewisser Unmut, ich habe das jetzt mal ein bisschen diplomatisch umschrieben, der ist natürlich riesengroß, denn was wir Deutsche, glaube ich, hier in Berlin unterschätzen, ist, der Riesenärger, den wir in Brüssel, aber auch bei unseren europäischen Partnern in den Hauptstädten verursacht haben, mit einigen, ich sag mal, sehr einsamen Entscheidungen. Und eine, die da besonders herausragt, das ist eben die Entscheidung, die hier in Berlin eigentlich niemand in Frage stellt. Das ist die Entscheidung, Rüstungsexporte an Saudi-Arabien erst einmal einzustellen und nichts mehr zu exportieren. Und davon sind natürlich dann die Franzosen, die Briten mit betroffen bei Projekten wie dem Eurofighter zum Beispiel, der eben in deutsch-französischer oder deutsch-englischer Kooperation produziert wird und eben nach Saudi-Arabien gehen soll auf britische und französische Rechnungen. Das, was jetzt nicht mehr passieren kann, wo jetzt sozusagen die Franzosen, die Briten mithängen an Entscheidungen, die in Berlin getroffen wurden und die man in Paris und in London so ohne weiteres nicht mittragen will. Und das ist eigentlich im Moment, finde ich, ein ziemlicher Sprengsatz gewesen, dass die Deutschen auf der einen Seite sagen, ja, wir wollen ja eigentlich mehr Europa. Wir wissen auch, dass wir in Zeiten von Donald Trump mehr tun müssen und dass wir Europa stärken müssen, auch auf dem Gebiet der Verteidigung, auch auf dem Gebiet der gemeinsamen Rüstungspolitik. Und dann passieren solche Sachen, mit denen sich eigentlich Berlin selber ins Knie schießt und sich unglaubwürdig macht.
Da darf ich gleich aus Frankreich eine Rückfrage stellen. Die Kanzlerin hat gestern hier in Paris gesagt, Zitat, der Aufbau einer europäischen Verteidigung setzt voraus, dass gemeinsam entwickelte und produzierte Rüstungsgüter nicht an Exportbestimmung eines der beiden Partner scheitern. Oder ja, anderes Zitat, so sagen, unsere europäischen Partner müssen sich auf uns verlassen können, etc. Ich habe nochmal nachgeguckt, ob das Frau Merkel oder Herr Macron gesagt hätte. Das sprach Macron natürlich aus dem Herzen. Das ist genau die französische Politik. Und nur dadurch entstand hier nun komplett die Verwirrung, ja, was ist denn nun mit den Deutschen? Also wenn die Kanzlerin so spricht und so. Also
ja, das kann ich dir erklären. Die Verwirrung ist hier in Deutschland im Grunde in dieser Regierungskoalition angelegt. Da musst du nur in den Koalitionsvertrag mal hineinschauen. Und
die
das
SPD
Thema
Rüstung, bremst.
Ja, die SPD bremst und das Außenministerium bremst vor allem. Denn Heiko Maas würde sicherlich liebend gerne auch wieder etwas, ich sag mal, ein Auge zudrücken und den einen oder anderen Export genehmigen, der jetzt auf Eis liegt. Aber das ist im Moment in der SPD politisch nicht zu vermitteln. Und der Tag der Wahrheit naht ja. Es ist der 9. März, nächste Woche Samstag. Mhm. Da läuft das Embargo gegen Saudi-Arabien aus. Und es ist im Moment überhaupt nicht absehbar, dass es am 10. März oder am 9. März in irgendeiner Form eine klare Position dieser Bundesregierung geben könnte. Denn die SPD hat vorgestern, noch mal zu Protokoll gegeben, dass sie dieses Waffenembargo gegen Saudi-Arabien wegen des Falls Khashoggi verlängern will.
Ja, und das ist natürlich nicht nur die SPD alleine. Da haben wir auch eine, und da spielen wir auch als Medien eine Rolle, eine breite Stimmung. Das ist eine deutsche Stimmung, dass wir mit Rüstungsexporten zurückhaltend sein wollen. Und es gibt ja gute Gründe zu sagen, wer Rüstungsgüter nach Saudi-Arabien liefert, befördert damit einen wirklich brutalen und blutigen Krieg im Jemen. Das soll nicht das deutsche Geschäft sein. Und für Angela Merkel ist ja auch gar kein Ausweg aus dieser Situation zu sehen. Es ist ja nicht absehbar, dass sich in Deutschland Regierungen formieren werden, die da offen sind, es sei denn, es gäbe eine schwarz-gelbe Koalition. Angela Merkel bzw. ihre Nachfolgerin im CDU-Vorsitz, Annegret Kramp-Karrenbauer, posiert gerade, gibt Interviews mit der Grünen-Fraktionsvorsitzenden Katrin Göring-Eckardt. Da wird an Schwarz-Grün wieder als Option gearbeitet. Da wird keine andere Haltung, sondern eine eher restriktivere Haltung sein, was diese Fragen angeht. Und zugleich von einer Partei, wenn wir von der CDU sprechen, die sich immer auf ihre Fahnen und in ihre Wahlprogramme geschrieben hat, eine europäische Armee anzustreben.
Ja, da kommen wir ganz schnell zur Gretchenfrage. Ich meine, die wird auch in Brüssel bei dir, Bettina, sicherlich demnächst wieder aufkommen. Wie halten wir es, wenn wir mehr Europa wollen, dann eben mit so einem heiklen Thema wie dem Thema Rüstungsexporte? Es beißt sich hinten und vorne.
Und, ja, ganz genau. Und ja?
Ja, hier in Berlin ist vor allem die SPD, die da in der Frage dringend Farbe bekennen muss. Denn es kann nicht sein, dass die SPD sagt, auch wir wollen mehr Europa auf dem Gebiet der Außen- und Verteidigungs- und Sicherheitspolitik und dann beim Thema Rüstungsexporte eine Linie fahren, von der man genau weiß, dass Paris die nicht mitmachen wird und die Briten, wenn man weiter mit ihnen kooperieren werde, auch nicht.
Also interessantes Thema. Ich habe gerade kurz vor unserem Gespräch per Zufall eigentlich mit einem SPD-Europaabgeordneten hier gesprochen, Arne Lietz, der mich angerufen hatte und mich nochmal hingewiesen hat auf einen Artikel, den er und Rolf Mützenich im Vorwärts, ja, in der Zeitschrift veröffentlicht haben, wo nochmal ganz klar gesagt wird, die SPD will das von ihr durchgesetzte befristete Moratorium für Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien über den 9. März verlängern. Das ist eine ganz klare SPD-Position. Ich bin auch mal gespannt, wie das dann danach weitergeht. Was er aber sagt, und das ist, glaube ich, auch die Haltung hier einiger, zumindest deutscher Sozialdemokraten im Europaparlament, die sagen, ja klar, wir wollen eine gemeinsame europäische Verteidigungspolitik, aber dann muss es auch wirklich europäisiert werden. Es ist einfach im Augenblick nationale Hoheit. Es gibt kein Mitbestimmungsrecht oder kein wirkliches Mitbestimmungsrecht des Europaparlamentes zum Beispiel. Das gilt auch für diesen berühmten Verteidigungsfonds, der jetzt durch das Trilogverfahren durch ist. Da hat das Parlament Mitspracherecht bei den Haushaltsfragen, also wenn es um die Summen geht, aber nicht mehr darum, welche Projekte werden da gefördert. Da gibt es dann in der Mitte der Legislaturperiode nochmal eine Bestandsaufnahme. Aber wir sind an einem wirklich, glaube ich, auch interessanten Punkt. Vieles dauert ja eine Weile in der Europäischen Union, aber dieses Bewusstsein, wir müssen nicht nur beim Thema Außenpolitik, sondern auch bei der Verteidigung stärker zusammenrücken, das ist, glaube ich, relativ klar. Bei europäischer Armee geht es dann nochmal darum, gibt es da Doppelungen zur NATO? Das ist von daher nochmal ein heikles Thema, aber das ist ja auch seit Monaten in der Diskussion hier.
Aber ich glaube, da muss man Bettina nochmal, wenn man am Ende jetzt nochmal vorausschaut, nochmal sehen, das wird ja auch nicht einfach, wenn wir auf das Europäische Parlament schauen, auf die möglichen Zusammensetzungen nach der Wahl im Mai mit möglicherweise massiv verstärkten Anteilen von Nationalisten und Populisten im Europäischen Parlament, dann wird das die Bereitschaft in Deutschland nicht unbedingt stärken, da jedenfalls pauschal verstärkte Kompetenzen ins Europäische Parlament zu verlagern.
Das ist wohl gut möglich. Ich sag mal, also wir sollen die Hoffnung mal nicht aufgeben und möglicherweise gibt es auch positive Entwicklungen hier. Auf der anderen Seite wissen wir auch, die Europäische Union entwickelt sich am besten, am schnellsten, am intensivsten weiter in der Krise. Deswegen ist man manchmal geneigt zu sagen, es muss noch etwas schlimmer kommen.
Das ist optimistisch jetzt am Schluss.
Ja. Ich habe da durchaus die Hoffnung nicht aufgegeben, dass es in der einen oder anderen Frage durchaus auch noch vorwärts gehen könnte.
Also ich würde sagen, ob die sich in den krisenhaften Zuständen, in denen wir im Moment sind und die unter Umständen noch kommen auf Europa, wir haben gestern hier in der Sendung zur Diskussion über Ungarn und die Spaltung zwischen West- und Osteuropa gesprochen, ob sich Europa da wirklich weiterentwickelt. Ich wäre da skeptisch, ich glaube, und das dafür spricht auch die Diskussion oder das Gespräch, das wir jetzt hier hatten. Europa bewegt sich in kleinen Schritten und mit einer ständigen Technik des Kompromisses weiter voran. Und diese Kompromissfähigkeit, die Politik des Kompromisses zu erhalten, das ist wahrscheinlich die große Herausforderung, vor denen dann gerade Deutschland und Frankreich stehen. Das ist jetzt schon auch mit Blick auf die Uhr das Schlusswort des Politik-Podcasts, denn wir haben jetzt hier gleich den nächsten Termin in unserem Studio. Da schalten wir uns mit unseren Kollegen in Köln zur nachmittäglichen Absprache zusammen. So ist das hier jeden Nachmittag um 15.30 Uhr. Deshalb räumen wir jetzt hier unser Studio an der Stelle und sagen aus Berlin danke, viele Grüße nach Brüssel und Paris. Tschüss.
Merci. Tschüss, viele Grüße.